Es gibt etwas, das willst du eigentlich schon immer machen, aber du hast so ein bisschen Angst und irgendwas hält dich zurück, aber es brennt in dir. Und stell dir vor, du machst es einfach. Und stell dir darüber hinaus vor, du machst das auch noch in einer totalen Männerdomäne als Frau und es funktioniert. Darum geht es in dieser Episode von Highest Self, dem Female Empowerment Podcast für Leaderinnen der neuen Zeit. Ich bin der Host Dr. Claudia Burger und ich freue mich so schön, dass du da bist. Wir freuen uns, denn ich habe heute wieder eine wundervolle Gästin hier und begrüße dich, Anne, ganz, ganz herzlich. So schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann.
Liebe Anne, jetzt habe ich schon so ein bisschen einen Einblick gegeben, um was es geht. Und da wollen wir gleich noch tiefer einsteigen. Aber würdest du die Gelegenheit nutzen und dich erstmal vorstellen? Wer bist du? Für was stehst du? Was machst du?
Ja, vielen Dank schon mal fürs Intro. Ja, also mein Name ist Anne. Ich bin promovierte Chemieingenieurin. Ich komme tief aus dem MINT-Bereich Maschinenbau, Chemie. Ich habe eine Zeit lang auch in der Industrie gearbeitet, habe mich dann aber dazu entschieden, nochmal an die Uni zurückzukehren und da auch eine kurze wissenschaftliche Karriere zu machen und bin dann aber wieder in die Wirtschaft zurückgegangen, aber nicht in die klassische Enterprise Corporate Welt, sondern habe da mein eigenes Unternehmen gegründet im Bereich Sensorik und Messtechnik und bin jetzt seit 3 Jahren Unternehmerin, Geschäftsführerin und im Bereich Sales und Marketing tätig. Das sind auch zwei Themen, für die ich neben der Wissenschaft auch sehr brenne. Also das Netzwerken mit Leuten, das Bekanntmachen meines Produkts, das Reden über mein Produkt, ja, und die Leute auch begeistern für Messtechnik. Themen darüber hinaus, die ich halt auch so im Privaten verfolge, beziehungsweise halt auch auf Netzwerkveranstaltungen, die vielleicht nicht nur technisch sind, sind das große Thema, ja, Empowerment von Frauen im MINT-Bereich und auch Vereinbarkeit, weil ich bin nebenher auch noch Mutter von 2 kleinen Kindern und erlebe es halt täglich, wie so der allgemeine Struggle und auch die schönen, vielen schönen Seiten an diesem beides haben sein können. Und möchte da halt auch meine Geschichte erzählen und zeigen, dass es halt möglich ist, beides zu haben und auch mit beiden glücklich zu werden.
Oh, Anne, das hast du so, so schön auf den Punkt gebracht. Und jetzt fallen mir natürlich tausend Fragen ein. Und ich gucke jetzt mal, dass ich einen schönen Einstieg finde. MINT. Mir sagt das was, weil ich unter anderem auch mal an einer technischen Universität gearbeitet habe, ne? Und als Geisteswissenschaftlerin habe ich mich dann immer gefragt, was ist MINT eigentlich? Weil das war so ein etablierter Begriff und ich musste dann aber doch auch überlegen und fragen, was dahinter steht. Kannst du noch mal sagen, für was MINT überhaupt steht?
Genau, also MINT ist eine Zusammenfassung von verschiedenen Fachbereichen. Das ist eine Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Also alles, was aus der Schule raus sich aus Biologie, Physik, Mathe, naturwissenschaftlicher Grunderziehung ableitet, geht in diese MINT-Fächer und das ist halt ein riesengroßer, breiter Bereich, der da studiert oder auch in Ausbildung betrachtet werden kann und der halt natürlich auch in Deutschland ein riesiger, Wirtschaftszweig, ist.
Absolut. Und zu den Zeiten, als ich noch an der Universität war, und das kennst du sicher auch noch, ne, das sind ja auch unsere Überschneidungen, dass wir beide in der Wissenschaft längere Zeit tätig waren, da war es eben so, dass wir versucht haben, viele Frauen, junge Frauen in diesen Bereich hineinzubekommen. Und da haben sich ja auch die Statistiken zeigen das, hat sich schon sehr, sehr viel getan und trotzdem ist es immer noch eine Männerdomäne. Und ich glaube, jetzt hast du ja eben schon so gesagt, Messtechnik und so. Ja, und hast schon so ein bisschen Einblick gegeben in deine Welt und was du da tust. Und das ist ja für viele Frauen so, like what? Ja. Und du bist jetzt in diesem Bereich tätig, bist sogar Geschäftsführerin, bist Gründerin, ja, und repräsentierst das nach außen, verkaufst das auch noch. Ja, also das ist ja auch noch mal so eine Sache, dann da auch drüber sprechen zu können, ja. Und magst du mal so ein bisschen erzählen, wie dein Alltag so aussieht, was genau du da machst und vor allen Dingen, warum sich das für dich als Frau in diesem Bereich, sowohl an der Uni als auch jetzt, ne, in der freien Wirtschaft, einfach gut anfühlt.
Genau, also da fange ich direkt mal mit der zweiten Frage an. Also wie bin ich eigentlich zu diesem ganzen Thema gekommen? Und zwar kommt das natürlich aus Schulzeiten. Ja, also in der Schule hat mir eigentlich vieles Spaß gemacht. Also ich hatte auch an Kunst und Musik und Geschichte und allem hatte ich eigentlich Spaß. Aber das, was mir am leichtesten gefallen ist, sind halt einfach diese MINT-Fächer gewesen. Und das war für mich nie mit Lernen oder mit Stress und mit Panik verbunden, sondern immer mit Freude und ziemlich viel Nerdigkeit. Und dafür wurde ich auch in der Schulzeit häufig auch ein bisschen schräg angeguckt. Und so,
Aha.
Man darf doch kein Mathe gut finden als Mädchen, so.
Hm.
Klar, darf man, und man darf es auch interessant finden sogar. Und deswegen habe ich mir fürs Studium halt was gesucht, wo ich gesagt habe, hey, also wo ist das Studium am besten? Und das ist auch sowas, was ich von anderen mitbekommen habe, zu sagen, okay, du bist dort am erfolgreichsten, was dir halt leicht fällt und was dir Spaß macht. Und deswegen war auch so der erste Schuss in Richtung Verfahrenstechnik, was ich dann gemacht habe, auch direkt ein erfolgreicher oder einer, der mir Spaß gemacht hat. Und deswegen bin ich halt auch da geblieben. Und der Weg in Richtung Gründung ist halt natürlich jetzt über Zwischenstationen entstanden. Hätte man mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, dass ich gründe und irgendwo selber ein Unternehmen habe. Da hätte ich mich wahrscheinlich eher in einem großen Unternehmen als in eine Forschungsentwicklungsabteilung gesehen. Aber diese Zwischenstationen haben natürlich immer mal wieder noch einen neuen Impuls gegeben zu, okay, mehr Forschung, mehr vielleicht auch wieder raus aus der Forschung, mehr in dieses Hands-on-Themen bearbeiten. Und das gefällt mir halt sehr gut jetzt auch in diesem Gründeralltag, dass es eben nicht so dieses, wie man es ja in der Forschung hat und wie ich es ja auch lange Zeit erlebt habe, dass man halt alleine an einem Thema arbeitet und immer mal alle paar Monate mal wieder mit Leuten in Austausch kommt, auf einer Konferenz zum Beispiel, sondern dass man halt so krass im Teamwork eingebunden ist und so abhängig natürlich auch ist von dem, was die anderen Mitgründer machen und die wenigen Mitarbeiter, die man hat. Und dass man halt viel mehr hands-on an den Themen arbeitet, die so das tägliche Klein-Klein sind, ja, also was ist so die tägliche Arbeit? Extrem viel E-Mail, extrem viel Kommunikation, extrem viel Telefonate, Online-Meetings mit Kunden, aber auch mit Partnern, auch mit Teammitgliedern, wenn es darum geht, okay, was können wir technisch umsetzen? Was jetzt ein Kunde von uns fordert, ist überhaupt möglich? Ist es strategisch sinnvoll, das weiter zu verfolgen oder weicht das zu sehr von dem ab, was wir eigentlich verfolgen? Natürlich auch viel oder ja, mittel viel Außendienst, ja. Also es hat natürlich viel durch die Online-Meetings Komfortabilität bekommen, dass man halt nicht immer mit dem Auto rumfahren muss und die Leute direkt besuchen muss, sondern dass man natürlich erstmal online spricht. Aber irgendwann muss man natürlich auch mal vor Ort und die Leute persönlich kennenlernen. Man muss auf Messen gehen, man muss sich auf Netzwerkveranstaltungen blicken lassen. Und das ist einfach ein großer Teil. Und natürlich auch ein Teil, wenn man es jetzt im Bereich Marketing sieht, halt viel Handarbeit auch im Content bereiten. Ich habe da eine sehr nette und sehr sehr, sehr talentierte Kollegin, die halt mich im Marketing auch mit unterstützt, die diesen ganzen Content umsetzt. Aber das ist einfach eine riesige Spielwiese, wo die Aufgaben nie aufhören.
Ja, da sagst du was. Ja, und so wunderschön, weil ich hätte dich jetzt nämlich auch gefragt. Und die Frage hast du jetzt vorweggenommen, schon beantwortet, und ich möchte sehr gerne nochmal tiefer reingehen. Du hast jetzt was gegründet. Da darfst du gerne auch nochmal gleich für uns, die nicht aus dem MINT-Bereich kommen und gar nicht wissen, was ist Verfahrenstechnik und Messtechnik überhaupt, kannst du gerne nochmal was dazu sagen, was ihr da genau gegründet habt, um uns Nicht-Nerds, ne, ich bin natürlich auch der totale Nerd in meinem Bereich, mal so ein bisschen abzuholen. Aber du hast vorhin was gesagt, da möchte ich, wie gesagt, erst nochmal reingehen. Nämlich, hättest du mich das vor 10 Jahren gefragt, da hätte ich mich da gar nicht gesehen. Und jetzt hast du es gemacht. Und etwas zu gründen, ja, das ist ja. Das ist echt eine krasse Sache. Also das ist ja jetzt auch, würde ich mal denken, so ein bisschen risikobehaftet und vielleicht hat das auch mit einer gewissen Ungewissheit zu tun. Aber ihr habt es einfach gemacht. Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen und mal sagen, was genau ihr gegründet habt und wie es überhaupt dazu kam und wie und warum ihr euch das gewagt habt?
Ja, genau. Also wie ist es dazu gekommen? Ich habe in der Zeit, als ich im Lehrstuhl als Postdoc, also das bedeutet nach der Promotion eine wissenschaftliche Stelle an der Uni innehaben, dort gearbeitet habe, habe ich am Nachbarlehrstuhl halt Kollegen kennengelernt, die halt sehr, sehr lange an einem Messtechnik-Thema geforscht haben. Und zwar geht es da darum, Partikel in Produktionsanlagen von zum Beispiel Chemie und Lebensmitteltechnik im Apparat messbar und sichtbar zu machen und was einen hohen Impact auf die Kosten und auf die Nachhaltigkeit auch von den Prozessen hat. Und diese Messtechnik war halt sehr gut erforscht, sie war aber überhaupt nicht im Einsatz in der Industrie. Und da ging es halt darum, wie können wir die halt in die Industrie bringen? Das kann die Uni nicht leisten und das ist auch nicht ihre Aufgabe, sondern dafür müssen wir das ausgründen. Das ist dann so ein sogenanntes Spin-off von der Universität, wo halt ein Wissenstransfer stattfindet von der Uni in die Wirtschaft. Und da hatten wir einen Exist-Forschungstransfer, Förderung, die sich halt genau auf das konzentriert und das unterstützt, da ja eine Kommerzialisierung von wissenschaftlichen Themen durchzuführen. Und ja, warum haben wir es gemacht? Also wir waren alle eigentlich jetzt nach der Promotion eher auf dem Trip zu sagen, hey, wir machen die ganz normale Karriere, also halt in ein großes Unternehmen, Forschung, Entwicklung und dann vielleicht irgendwo Gruppenleiter, ja, wie dann die Wege gehen. Und hatten aber alle irgendwie so ein bisschen so dieses, oh, ist das das Richtige? Ja, will ich mich da abhängig machen? Will ich so diesen Weg dann gehen? Oder will ich vielleicht doch jetzt nochmal probieren, was Eigenes zu machen? Vor allen Dingen, wenn es so direkt vor den Füßen liegt. Ja, also wir mussten jetzt nicht überlegen, was ist unsere Geschäftsidee, sondern wir hatten einfach ein Produkt und es war den Versuch wert, es dann irgendwo zu versuchen, es zu verkaufen. Und ist ganz witzig, dass du das jetzt sagst, auch mit dem einfach machen. Es ist irgendwie total Koinzidenz. Heute Morgen habe ich bei LinkedIn einen Beitrag gelesen von einer Kollegin, die jetzt auch in einem Podcast war und die gesagt hat, hey, Mut ist nicht dort, wo keine Angst mehr da ist, sondern dort ist immer noch Angst da, aber man macht es trotzdem. Und so schön, also es hat so resoniert, also wir können auch gerne nochmal in den Shownotes die Kollegin, ich weiß gerade ihren Namen nicht, aber nochmal verlinken, weil ich das so gut fand, weil es genau das ist, ja, man wägt den Worst Case ab und das haben wir genauso gemacht, ja, wir kamen also halt aus Vollanstellung und haben gesagt, okay, was bedeutet es zu gründen? Nicht bootstrapped, also nicht mit unserem eigenen Kapital, natürlich auch ein bisschen eigenes Kapital, aber halt auch einfach durch diese staatliche Förderung, was ist möglich und was ist vor allen Dingen das Schlechteste, was passieren kann. Und wenn man sich das halt überlegt, dann denkst du dir ja, eigentlich ist okay, ja. Und wenn man sich dann noch darüber Gedanken macht, dass halt Gründen nicht bedeutet, dass du solo selbstständig sein musst und dann halt irgendwie so diese ganzen Hürden zu tragen hast, die jetzt irgendwie mit Versicherung und sowas, sondern dass du ja dort auch ein ganz normaler Angestellter einfach bist in deiner eigenen GmbH, gibt dir auch immer noch mal ein paar Sicherheiten finanziell wie auch rechtlich. Und dann haben wir gesagt, hey, klar, es ist ein kleines finanzielles Risiko dabei, aber lass es uns einfach probieren. Und wenn es jetzt scheitert und wenn wir sehen, das wird nicht konvertieren und dass diese Firma wird in die Insolvenz gehen, ja, dann wickeln wir das halt ganz professionell ab und dann suchen wir uns halt einen anderen Job oder gründen was anderes, ja. Und diese Sicht drauf zu sagen, hey, was kann das Schlimmste sein, was passiert? Das ist jetzt aber auch nicht der Weltuntergang. Ja, dann lass uns doch eher so rangehen mit, hey, was könnte denn daraus entstehen, wenn es gut wird? Ja, und das
Anne,
ist halt
ich
immer
liebe
wieder
das.
so ein Blick auf
Das
die
ist so
Dinge,
toll.
ja.
Das ist so ein toller, also es ist ja ein richtiger, wie man auf Neudeutsch sagt, Mindset-Hack, ja. Also ich feiere das gerade so sehr. Ich bin ja auch von Haus aus Coachin, ja. Und da geht es ja um genau solche Fragen. Und oftmals denken wir, ja, wir wollen ja keine Angst haben und die Angst muss irgendwie weggehen und die Angst müssen wir besiegen und das ist ja total negativ konnotiert. Aber du hast jetzt so toll dargestellt, dass die Angst im Grunde unser Wegweiser ist, ne? Und dass es ja darum geht zu sagen, okay, ja, da ist eine Unsicherheit, da ist, wir deklarieren es ja vielleicht auch gar nicht als Angst, ne? Wir benutzen ja vielleicht gar nicht den Begriff, aber da hält uns irgendwas ab. Aber dann zu sagen, hey, let's go, let's just do it, ja, uns trotzdem zu machen, das ist wunderschön und das genau dasselbe, es ist so lustig, ne? Koinzidenzen, vermeintlich. Genau dasselbe habe ich zum Beispiel gestern mit einer Klientin von mir gemacht. Da ging es nämlich auch um die Frage, okay, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Und wenn wir uns das mal angucken, genau wie bei euch, dann sieht man, das, also ja, gut, ja, das ist jetzt nicht das Allerschönste, aber ist eigentlich gar nicht so schlimm. Da gibt es eine Lösung, das kann man so machen, das kann man so machen. Ja, und schwupps, auf einmal sehen wir, was da möglich ist. Und es ist. Also ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du diese Geschichte geteilt hast, weil das ist so richtig Empowerment. Und du hast ja vorhin auch gesagt, das ist ja auch ein Thema, wofür du brennst, ne? Andere Frauen da auch zu inspirieren, ja, und ihnen vielleicht auch dann durch dein Vorbild zu zeigen, was alles möglich ist, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und es muss ja jetzt gar nicht so das Große sein wie eine Gründung. Ja, ist ja schon ein fetter Brocken. Es beginnt ja auch bei den kleinen Sachen und in der Einstellung im Alltag. Da hatten wir ja auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. So dieses, wenn man sich halt für ein paar Sachen einsetzt, dann wird man halt immer auch noch mal mehr kleine Aufgaben dazu nehmen. Und dieses einfach machen oder gar nicht so groß drüber nachdenken, was hat das jetzt eigentlich für Konsequenzen? Das ist jetzt vielleicht hört sich erstmal naiv an, ja, und das kann man auch nicht beliebig weit spielen, vor allen Dingen, wenn man jetzt auch Verantwortung für eine Familie hat. Aber so dieses, okay, jemand kommt zu dir und fragt dich, willst du das machen? Und man überlegt natürlich kurz und hat so kurz dieses, oh, nee, das kann ich auf gar keinen Fall machen. Und dann als nächstes, ah ja, komm, dann machen wir es aber trotzdem, vielleicht ist es ja eine Chance. Und so diese kleinen Sachen, klar, jetzt zum Beispiel so dieses, okay, Kinder und Gründung, das ist natürlich wieder so ein dicker Batzen, den man jetzt nicht in kleine Teile zerlegen kann, aber so Sachen wie, ja, willst du gerade noch dieses kleine Ehrenamt machen? Willst du dich da engagieren? Oder jetzt letztens war ich Teil von einem Buchprojekt, ja, wo ich angefragt wurde, möchtest du in einem Buch mitmachen? Ich habe noch nie was in einem Buch gemacht, ja. Und dann so, also, ja, es könnte ja auch richtig cool werden, ja. Oder Sichtbarkeit auf LinkedIn, ja, das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder kommt. Ja, was interessiert es überhaupt jemanden, was ich da schreibe? Und lauter solche Themen, wo man dann sagt, okay, hätte ich sie nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich um einiges ärmer und weniger Leute wüssten von dem, was wir hier so machen. Und es wäre eigentlich schade drum, ja.
Ja, und du hast nämlich ein paar bedeutsame Dinge vorhin, als du dich vorgestellt hast, total untergraben. Du hast zum Beispiel nicht erzählt davon, dass du über all das hinaus, ne, über all die Verantwortlichkeiten hinaus dann mal so nebenbei auch nochmal ehrenamtlich tätig bist und mittlerweile eben auch Autorin bist. Und ihr habt ja gerade auch euer wundervolles Buch bei der Frankfurter Buchmesse vorstellen dürfen. Also, Anne, erzähl uns doch nochmal was über deine Autorenschaft, wie es dazu kam, über was du da schreibst. Und was ist das eben auch mit Female Empowerment zu tun hat?
Genau, also das Buch, zu dem ich da eingeladen worden bin, heißt Frauen schaffen Zukunft. Das ist eine Buchreihe. Und dieses Jahr ist da ein Buch erschienen zum Thema Innovation. Und in diesem Buch haben über 50 Autorinnen ja zum Thema Innovation geschrieben. Ich kann dieses Buch auch gerade mal in die Kamera halten. Ich habe es auch gerade da, ja. Also für alle, die es interessiert, also ein super schönes Cover. Macht sich auch gut als Buchreihe, weil die Cover sind alle ein bisschen ähnlich, ja. Und in diesem Buch schreiben wir über Innovation. Und jetzt aus meiner technischen Sicht ist für mich natürlich Innovation so das Erste, woran man denkt, ist halt bei mir auch immer so, ah ja, technisch. Da muss man irgendwas zum Patent anmelden oder da muss irgendwie die nächste Raketenwissenschaft gemacht werden. Aber in dem Buch, und das fand ich halt total schön, kommen halt so viele unterschiedliche Charaktere und Blickweisen zusammen aus der Wirtschaft, aus Kultur, aus Bildung, aus dem Gesundheitswesen. Also wirklich Innovation im Bereich Kunst, Innovation im Bereich Politik oder Früherziehung. Also alles Mögliche, wo man innovativ und neu und mutig sein muss. Und ich selbst habe es auch noch nicht geschafft, alle Beiträge zu lesen, weil es halt wirklich immer solche kleinen Nuggets. Also das ist auch das Nette, weil es halt 50 Autorinnen sind. Man kann das so abends kurz konsumieren und dann muss man aber auch mal wieder das Buch beiseite legen. Also es ist nichts, was man so schnell durchlesen kann. Also ich kann es jedenfalls nicht. Aber es ist ganz schön, weil dann kann man sich halt das in kleinen Portionen geben und sich dann auch reinversetzen in die Frauen und danach natürlich auch weiter verfolgen, was die Frauen so machen und super spannend. Also da sind einige sehr spannende Charaktere und Persönlichkeiten dabei.
Wundervoll. Und das ist ein Buch des Frankfurter Allgemeine Buchverlags. Und wir werden auch das natürlich in den Shownotes verlinken, weil, wie du schon gesagt hast, das ist eine Reihe, wo dann zu verschiedenen Themen, zum Beispiel auch mal zum Thema Werte, verschiedene Autorinnen aus allen Sphären zusammenkommen. Und ja, diesmal durftest du an diesem wundervollen Projekt teilhaben. Und es war mit Sicherheit eine große Ehre. Und es ist so schön, weil da können wir von deinem Gründungsspirit bestimmt auch ein bisschen was rauslesen, oder?
Ein bisschen Gründungsspirit, ein bisschen, also es ist so eine Melange aus ja, persönlichen Erlebnissen einfach, so ein bisschen diese Laufbahn jetzt nachgefühlt von Schule, Studium, Frau in MINT, Frau in Gründung, Vereinbarkeit mit Gründung und technischen Themen, also so dieser ganze Weg und halt auch ein bisschen gezeigt, okay, wieso sind wir da eigentlich immer noch so ungleich verteilt, ja, was halt weibliche Gründung angeht, was Kapital für Frauen angeht, was aber auch in den, wie du hast ja schon gesagt, in den Studiengängen, das ist zwar steigend, aber noch lange nicht gleich. Ja, und ich denke, es gibt auch immer noch Ost-West-Unterschiede. Ja, also das ist auch ein Thema, was mich umtreibt. Das war jetzt nicht so eins zu den Hauptthemen, aber es kommt immer wieder hoch, wenn es mal dazu kommt. Ja, weil ich ursprünglich halt aus den neuen Bundesländern komme und da auch einfach mit einem Mindset groß geworden bin, der halt einfach auch, meine Mama war arbeiten, meine Mama war Ingenieurin, es konnte alles geschafft werden, man muss es halt einfach nur versuchen und wenn es halt nichts ist, dann macht man wieder was anderes, ist auch nicht so schlimm, aber es ist einfach so dieser Stellenwert der Frau und was sie sich sozusagen für Rollen selbst zuschreibt, ist halt einfach nochmal, glaube ich, eine ganz andere, als es Frauen in meinem Alter halt vielleicht aus ihrem eigenen Elternhaus mitbekommen haben. Und auch wenn man dann selbst da rauskommt oder sich vielleicht dann jetzt in unserer Generation ja auch viel vermischt, weil ja die Leute von Ost nach West und West nach Ost ziehen, hat man natürlich immer noch das Mindset von zu Hause mit im Gepäck und man kann es halt leider oder glücklicherweise oder wie auch immer nicht abschütteln. Es wird immer ein Teil von einem sein und da rühren, glaube ich, auch immer noch in unserer Generation sehr viele Unterschiede her, wie man zu diesen ganzen Themen eingestellt ist.
Ja, absolut. Ganz viele Facetten, die du da auch zusammenbringst. Und ich finde auch jetzt so diese, ich sage jetzt mal, innerdeutsch-kulturelle Facette unheimlich spannend. Also wahrscheinlich könnte man allein darüber schon eine eigene Podcast-Episode machen. Und mich würde jetzt interessieren, okay, du hast das so mitgebracht, ne, aus den von dir jetzt dargelegten Gründen. Und trotzdem aber die Frage, du warst ja dann wahrscheinlich mehr oder minder alleine oder nur mit wenigen Frauen in dieser Männersphäre an der Universität tätig und bist heute ja auch als Mitbegründerin, soweit ich verstanden habe, die einzige Frau, Fragezeichen.
Ja.
Und wie ist das aber für dich? Also für dich scheint das ja irgendwie normal zu sein und ich will jetzt auch gar nicht so diese Dichotomie so aufmachen, Männer, Frauen und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist ja die Frage, wie ist das so als Frau in dieser Domäne und wie fühlt sich das da für dich an? War das besonders herausfordernd oder war es eben einfach, wie es war? Und du hast daraus quasi gar keine große Sache gemacht. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also das ist ja ein Thema, was auch in Social Media jetzt hoch und runter geht, ne? Wie wird man quasi als Frau wahrgenommen, auch in Führungspositionen? Und ich muss sagen, ich habe da bisher eigentlich sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Also ich wurde noch nie auf einer Veranstaltung gefragt, ob ich einen Kaffee machen kann. Ja, also das ist immer so dieser Klassiker, ja, man betritt den Raum und wird erstmal als Dienstleister wahrgenommen und nicht als Geschäftsführerin. Genau, aber wie war es für mich? Ja, also ich würde mal sagen, so in der Schule habe ich eigentlich so meine Clique bestand eigentlich immer nur aus Mädels. Und ab dem Studium hat sich das dann komplett gedreht, dass ich eigentlich immer total in Jungskreisen verkehrt habe und mich da auch extrem wohl gefühlt habe. Klar hatte man dann immer so seine Besten waren immer noch die Mädels. Aber über die Zeit hat man dann halt auch einfach beste Freunde, ja, dazu bekommen, mit denen man halt auch mal ein bisschen persönlicher sprechen kann. Und ich empfinde die Zusammenarbeit mit Männern eigentlich als sehr angenehm, auch mit Frauen, ja. Und ich würde sagen, diese Zuschreibung von mit Männern kann man nicht, weil da ist immer so dominant, oder mit Frauen kann man nicht, weil die sind noch mal super irgendwie gegeneinander oder sowas, habe ich tatsächlich so in dieser Scharfzeichnung nie erlebt, weil es gibt genauso bei Frauen halt welche, mit denen man halt nicht gut zusammenarbeiten kann, und bei den Männern gibt es welche, die entweder Trantüten sind oder einfach zu krass kompetitiv sind und mit denen man halt auch nicht gut im Team zusammenarbeiten kann. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, wenn wir jetzt, keine Ahnung, gleich auf Frauen und Männer im Team wären, würde das bestimmt genauso gut funktionieren, wenn man halt die richtigen Charaktere an Bord hat. So, und das ist halt, sehe ich jetzt halt auch bei der Gründung so, dass es halt einfach ein riesiges Juwel ist in so einer Gründung, wenn man die richtigen Leute findet, mit denen man da gründet. Und man weiß es ja vorher auch nicht so genau. Also selbst wenn man jetzt irgendwie einen besten Freund irgendwie gründet, ja, es kann immer dann nochmal auseinandergehen, weil wenn es schlecht läuft, dann ist es irgendwie, entwickeln sich die Charaktere anders. Und da würde ich jetzt sagen, habe ich jetzt mit meinen Mitgründern halt einfach so Glück gehabt. Also es ist so ein tolles Kernteam, wo man sich halt auch einfach bis auf die persönliche Ebene halt extrem gut miteinander auseinandersetzen kann, extrem reflektiert. Und da würde ich aber einfach sagen, okay, das können Männer genauso gut wie Frauen, wenn sie es halt richtig gut angehen. Aber ja, die Frauen, mit denen man natürlich die vielen, oder die Freunde, mit denen man die vielen persönlichen Themen wälzt, also viel Familie und sowas, das sind halt immer noch die Frauen, ja, weil es halt einfach so von den Rollenzuschreibungen oder von dem, wer sich halt mit den Dingen beschäftigt, sind natürlich auch in meinem Alltag viele Frauen, die von dem Technischen überhaupt keinen Sinn haben und die auch nichts mit meiner Arbeitswelt zu tun haben, die aber halt aus diesem ganzen Bereich Kinderbetreuung einfach auch zu den Bekannten und Freunden zählen, die da halt auch einfach nochmal einen ganz anderen Input geben
Ja.
zu diesen sehr, ja, hoch angesetzten Themen.
Ja. Also es ist so wunderschön, weil du jetzt auch dadurch deutlich gemacht hast, im Grunde genommen geht es ja um die Normalisierung. Also mein ganzes Thema ist ja Female Empowerment, und ich sage ja, also ich hole ja ab damit, dass ich sage, wir dürfen uns noch mehr empowern. Aber es ist ein Unterschied, ob wir sagen, okay, wir sind besser als die Männer, wir wollen jetzt Gleichberechtigung um jeden Preis, oder ob wir sagen, nee, wir wollen einfach nur, also ich meine, wir. Das ist meine Meinung. Wir sind biologisch Frauen. Wir bringen da was anderes mit als Männer. Ich sehe da auch Unterschiede. Aber im Endeffekt geht es doch darum, dass wir zusammen, ja, eine sinnvolle, ja, Einheit schaffen. Also wir können ja auch nur als Frau und Mann zusammen Kinder in die Welt bringen, ne? Da braucht man eben beide Anteile. Und dann haben wir die größte Power. Und du hast das jetzt so schön beschrieben. Also im Grunde genommen haben wir dieses ganze Thema Empowerment und Gleichberechtigung und so weiter ja dann geschafft, wenn wir es völlig normalisiert haben, wenn es völlig egal ist, ob wir jetzt Mann oder Frau sind, sondern wenn wir einfach nur gucken, okay, was bringt jeder mit an den Tisch und wie können wir das zusammenbringen, sodass es ein harmonisches Ganzes ist und wir dadurch, puh, potenzialmäßig komplett durch die Decke gehen. Und das scheint ja bei euch in eurem Gründerteam und in auch eurem größeren Team der Fall zu sein. Also ich finde, man merkt diesen Spirit bei dir total, und das ist super authentisch.
Ja, nee, absolut, was du sagst. Also das stimmt total.
Und du hattest vorhin was gesagt zu dem Thema, naja, ich wurde noch nie angesprochen, ne, bei einer Konferenz oder so, dass ich doch mal den Kaffee hole. Das ist so spannend, weil bei mir ist das passiert. Zu meiner Doktorandenzeit wurde ich dann irgendwann von meinem Doktorvater bei einer ganz tollen Veranstaltung, wo ich dann so ein bisschen im Hintergrund auch geholfen habe, dann zwischen Tür und Angel mal gebeten, ihm noch einen Kaffee zu holen. Und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und er hat mich dabei noch nicht mal angeguckt. Also er hat mir noch nicht mal in die Augen geguckt, so, sondern so, als wäre ich da so. Und da habe ich so gedacht, krass, also so degradierend. Und ich war in dem Moment überhaupt nicht in der Lage, also null, ja, da irgendwie dagegen zu gehen. Es hat sich in mir alles gesträubt. Ich habe mich so degradiert gefühlt, ja, aber ich habe das dann gemacht. Ich habe ihm dann seinen Kaffee geholt. Und
Ja.
du sagst jetzt, ja, und mit meinem Gründerteam habe ich total Glück, ne? Und ich glaube, Anne, das ist kein Glück, sondern das hast du angezogen, weil du so bist, wie du bist, ja, und weil du das auch ausstrahlst. Weil wir ziehen ja das an, so wie ich damals während meiner Promotion das angezogen habe, dass man denkt, ach, die Claudia, die kann ich mal Kaffee holen schicken, ne? Das hast du jetzt einfach angezogen, ein Team, ja, wo ihr euch offensichtlich auf Augenhöhe begegnet. Und das ist natürlich wunderschön. Und wenn du sagst, Ja, also das ist auch so ein Wunsch von dir in deinen Rollen, die du hast als Geschäftsführerin, als diejenige, die nach außen hin Marketing macht, als Autorin, auch andere Frauen dazu ermutigen, ihre Schritte zu gehen. Und es muss ja noch nicht mal eine Gründung sein in dem Bereich, in dem du jetzt tätig bist. Was ist vielleicht was, was du unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen da noch mitgeben möchtest? Ja, also Mindset-mäßig, weil du scheinst das ja irgendwie einfach, ich sage jetzt mal, von Natur aus mitzubringen und zu leben. Und was ist so das, was du unseren wundervollen Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest, um sie, ja, da vielleicht ein Stück näher zu bringen auf ihrem Weg?
Ja, also wenn man es mal so, wenn ich immer mal so zurückblicke, was hat sozusagen dazu beigetragen, dass es sich so ereignet hat, wie es sich ereignet hat? Natürlich das eine, was wir schon jetzt diskutiert hatten, mit dem Mut und zu sagen, ich ergreife die Möglichkeit und ich denke auch nicht zu viel drüber nach. Ich habe extrem viele Bauchentscheidungen in meinem Leben getroffen, die dann natürlich im Nachhinein noch begrübelt wurden, aber wo dann erstmal so dieses, ja, ich mach's. Und man hätte es wahrscheinlich noch zurückziehen können, aber das habe ich dann nie gemacht, weil ich mir sage, das ist jetzt auch unhöflich, wenn man jetzt Nein sagt. Aber dass man viel so sagt, okay, ja, und dann im Nachhinein, okay, wie komme ich jetzt mit dieser Entscheidung klar? Aber so dieses Gelegenheiten ergreifen auch, ja. Man redet ja auch oft über diese Türen, die auf und zu gehen. Und ich glaube, ich bin jemand, der halt durch viele Türen, die halt so halb angelehnt waren, durchgelinst habe und mir so dachte, hey, cool, sieht interessant aus auf der anderen Seite, lass mal durchgehen. Und also entweder ihr kommt mit durch die Tür, die ihr da wart, oder ihr bleibt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen negatives oder vielleicht Nachteil an dieser Sache, dass man dann halt auch viele Leute zurücklassen muss, die halt dann dieses Sprunghafte oder dieses Weiterentwicklung halt nicht weitergehen. Und in meinem Leben hat sich dann auch immer so dieser Lebensabschnittsfreunde etabliert, weil einfach durch die vielen Stationen, ich bin halt auch viel umgezogen und habe an verschiedenen Orten gearbeitet, muss man natürlich auch Leute zurücklassen, weil man kann nicht immer mit allen, die man neu kennenlernt und die einen inspirieren, in Kontakt bleiben und die Lebenswelten entwickeln sich halt unterschiedlich. Aber auch da vielleicht nicht zu traurig zu sein, dass man Leute verliert, weil es ist nicht böse gemeint und die meins war wahrscheinlich auch nicht böse, weil es kommen neue und es werden Leute kommen, die auch vertraut sein können und die Zuversicht zu haben, dass es auch in Zukunft Leute geben wird, mit denen man richtig gut kann und mit denen man sich auch gut austauschen kann und denen man vertrauen kann, die vielleicht jetzt nicht die besten Freunde aus Schulzeiten sind. Ja, also von denen habe ich auch noch ein paar, aber es gibt auch jetzt in der letzten Zeit, im letzten Jahr, wo ich jemanden kennengelernt habe, wo ich mir so denke, Mensch, es ist so, als würde ich dich schon immer kennen. Und da einfach die Zuversicht zu haben, es werden Dinge passieren, die gut sind. Es werden natürlich auch Dinge passieren, die irgendwie einschlagen. Aber dann werden wir das auch hinkriegen, weil die letzten Sachen haben wir auch hinbekommen. Und wenn wir so die fünf schlimmsten Dinge abwenden können, die in so einem Leben halt passieren können, dann ist es doch schon mal super. Und dann müssen wir gucken, was wir mit dem Raum irgendwie machen können, der dann noch übrig bleibt. Ja.
So toll beschrieben. Also ich liebe diesen Spirit total und das ist wirklich contagious. Also das ist richtig ansteckend. Ich merke auch, wie ich Gänsehaut bekomme. Und wenn andere, die das jetzt hören, sagen, okay, von dem Spirit, da hätte ich gerne was. Da schneide ich mir eine Scheibe ab. Wo können wir dich denn finden, um deinen Spirit so ein bisschen in uns aufsaugen zu können?
Ja, genau. Also wo findet man mich? Also ganz örtlich. Ich wohne in Kaiserslautern. Ich arbeite in Kaiserslautern. Ich bin in ganz Deutschland unterwegs auf Messen, auf Veranstaltungen, ja, um darüber zu über die Firma, einen LinkedIn-Kanal, aber auch ich persönlich, wo ich auch persönliche Inhalte teile. Und ja, meine Kontaktdaten sind über die Firma auch zu finden. Also inline-process.solutions. Ist die Kontaktadresse zu unserer Firma und dadurch, dass ich in Marketing und Vertrieb arbeite, sind da halt eigentlich alle Kontaktdaten zu finden, um mich zu erreichen, online wie telefonisch. Und ja, ich würde mich halt auch freuen, wenn wir uns vielleicht, wer interessiert ist, auf eine der nächsten Veranstaltungen treffen, die rund um das Buch stattfinden. Wir waren jetzt auf der Frankfurter Buchmesse, es wird auch Lesungen geben in Frankfurt am 19. November und am 3. Dezember in Kaiserslautern in der Pfalzbibliothek. Also wenn da vielleicht hier aus Rheinland-Pfalz Leute zuhören, kommt gern vorbei, sprecht mich an und meldet euch einfach und dann können wir gerne in Austausch gehen.
Wunderschön. Wir alle werden das verlinken. Alles das, was du jetzt genannt hast, sodass es in den Shownotes für uns alle ganz leicht zugänglich ist. Und jetzt hatten wir gerade ganz kurz eine Verbindungsstörung. Liebe Anne, kannst du noch mal sagen, wie die Firma heißt, beziehungsweise wie dein Name ist bei LinkedIn, wo wir dich sonst noch anschreiben können? Wiederholst du das noch mal?
Ja, also bei LinkedIn Anne Friebe und unsere Firma heißt Inline Process Solutions. Die Internetadresse ist inline-process.solutions.
Wunderbar. Wie gesagt, auch das in den Shownotes dann verlinkt. Liebe Anne, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also die, die zuschauen, werden sehen, du bist zwischen deinen Meetings jetzt nochmal in ein anderes Büro gegangen, ne? Hast dich da jetzt hingesetzt, jetzt gleich wieder der nächste Termin. Total cool, wie du das in deinen Alltag integriert hast. Und das zeigt auch, wie wichtig dir das ist, andere Frauen da auch zu inspirieren. Also ganz, ganz herzlichen Dank auch in deren Namen für deine kostbare Zeit.
Danke, dass ich da sein konnte und voll schön, dass wir uns kennenlernen durften.
Super, Anne. Dann habt noch einen wundervollen Tag und bis ganz bald.